denkt nicht an das Frühere. Auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es etwa nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, Ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Vielleicht denkst du jetzt innerlich, wie, schon wieder? Hatten wir doch erst. Seit einem Jahr gucken wir uns regelmäßig diesen Text an. Der ein oder andere von euch sagt jetzt vielleicht, ach ja, habe ich gar nicht mitbekommen. Und mancher denkt vielleicht, ja, ich weiß. 17. Februar im letzten Jahr haben wir angefangen, uns diesen Text zu betrachten. Und mir ist noch was eingefallen dazu. Und dann bin ich am Donnerstag in meinem Hauskreis, in meinen Hauskreis reingegangen und habe die Frage gestellt, wie ist das denn so mit euren Wegen gewesen jetzt so in letzter Zeit? Wie fühlten sich denn die Wege, die ihr so mit Gott gegangen seid, an? Wie war das denn so? Wenn du so eine Frage stellst an 5 Personen, dann kriegst du 40 Antworten. 40 Ideen, wie das so sein könnte mit den Wegen Gottes, was dann so passiert und wie das dann so ist und warum das eben auch alles nicht so einfach ist. Zum Beispiel alte Adventisten sagen dann, naja, ich dachte mal, das wäre der Weg Gottes und das würde Gott für mich als Weg erkennen und es wäre eben der Weg, dafür zu sorgen, dass ich zu den 144.000 gehöre, indem ich kein Schweinefleisch fresse und kein Alkohol saufe. Und dann bin ich auf dem Weg Gottes. Und dann stelle ich vielleicht fest, ja, ist das wirklich der Weg Gottes? Oder dann sagst du, Mensch, ich habe das so als Weg Gottes erkannt und dann merkte ich so wie das Volk Israel plötzlich vor so einem Meer bin und da teilt sich aber nichts. Ich stehe da vor dem Wasser und zurück kann ich nicht und nach vorne ist nur Wasser. Am besten ist dann immer die Silke. Die hat dann irgendein Tier, von dem sie erzählen kann. Kennt ihr, ne? Dann erzählt ihr die von einem Frosch. Ja, so ein Frosch, der da im Winter lebt und der so eigentlich einfriert, wenn es kalt wird. Aber dann im Frühjahr, dann hat der so das Problem, tagsüber wird es warm und nachts ist es kalt und dann friert der immer ein und dann wird er wieder wach und dann friert er ein. Wie anstrengend. Scheiß Wege Gottes. Weiß ich auch manchmal, warum soll ich da hin? Will ich das überhaupt? Na, ganz im Ernst, willst du wirklich auf den Weg Gottes? Willst du das überhaupt? Ich sage dir mal, wie es bei mir ist. Habe ich auch am Donnerstag. Bei mir ist es so, dass ich mir so eine Vorstellung selber mache, was ich denke, was wohl Gott von mir möchte, was der Weg sein könnte. Und wenn das dann so mit meinen Plänen gut übereinstimmt, dann denke ich, naja, das ist ja Gottes Weg. Das Denken sollte Gott so sich wünschen von einem guten Christen. Und dann ist das eben einigermaßen übereinstimmend, kongruent mit dem, was ich so gern hätte und mir so wünsche für mein Leben und für den Ablauf der Tage. Und dann bilde ich mir ein, dass ich auf dem Weg Gottes bin. Aber ich wundere mich dann manchmal, ja, wenn ich dann so unterwegs bin, dass da nichts blüht. Dass da keine Ströme fließen. Aber ich bin dann so einfältig, so ungebildet, so uninspiriert, dass mir gar nicht auffällt, dass ich gar nicht auf Gottes Wegen bin. Klassiker. Diese Woche, ich habe endlich es geschafft, mich an meine Steuererklärung ranzusetzen. Am Montag fing ich an, so einigermaßen mit Tatendrang, und das schiebe ich von mir, also nicht Steuererklärung 24, 23. Ja, maßlos überzogen. Das schneidest du raus, Marvin, ne? Nicht, dass dann irgendwann zufällig, wer weiß. Ja. Maßlos überzogen. Sondern mache ich das so nicht, bin gut vorangekommen. Und dann so am Dienstag, ja, kam ich dann so in meinem Programm, ich habe nicht die ganze Zeit dran gearbeitet, aber immer wieder so, ne? Und dann am Dienstag saß ich wieder davor und dann bin ich mit meinem Programm da durchgegangen und dann hat das mich darauf hingewiesen, dass ich ja mein Homeoffice absetzen kann. Da musste ich so Fragekatalog, ob ich ein extra Zimmer habe, alles ganz sauber angegeben, nein, habe ich nicht, habe kein extra Zimmer dafür, aber ich habe vom Homeoffice und trotzdem kam heraus, ich konnte für Tage so eine Pauschale absetzen, für Arbeit aus dem Homeoffice. Ja, nur, dann fragte mich das Programm, wie viele Tage waren es denn? Ja, also, eigentlich arbeite ich jeden Tag, bin ja fleißig. Gut, ich ziehe mal die Sabbate ab, weil das könnte man mir nachweisen. Ja, da gibt es eine Menge Leute, die behaupten und beweisen können, nee, da macht der nichts. Okay, jetzt, ja, und dann habe ich mal so, kommt hin. Dann habe ich eine Zahl eingetragen. Ja, und dann mache ich Idiot am nächsten Morgen Andacht. Ja, mach ich, ernst, kein Witz. Und dann lese ich am Mittwoch Lügt nicht eure Mitmenschen an. Fällt immer ein gerechtes Urteil. Und dann geht das die ganze Zeit nur darum, dass ich wahrhaftig und in der Wahrheit sein soll. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnerte mich an die Geschichte, wie das war, mit dem Jakobsbrunnen, mit der Frau am Jakobsbrunnen und Jesus. Weißt du, diese Frau, die geht dann eigentlich so auf ihrem Weg dahin. Sie geht ja in der Mittagssonne, das kennen wir ja alle, ne? Und sie geht, weil sie eben nicht gesehen werden will und weil sie da auch niemand treffen will. Ja? Aber sie war eben auf ihrem Weg. Sie glaubte, das ist der richtige Weg. Und sie ist Mittag dann dahin, kommt da an und dann sitzt Jesus da. Der sitzt da so rum. So, das ist bei mir im Leben auch oft so. Weißt du, ich bin unterwegs und denke an nichts Schlimmes. Ja? Und dann sitzt plötzlich Jesus da und quatscht mich dumm an. Will was von mir. Und fragt mich, was machst denn du hier? Und dann habe ich schlaue Antworten. Wenn ich, andere Frage, wie ist denn das so? Erkennst du Gottes Weg? Dann kommen mir die Antworten immer so vor, als wenn du jemand fragst, na, hattest du eine Wahl? Und wir Menschen sagen ganz oft, nee, ich hatte ja keine andere Wahl. Dabei ist das der dümmste Satz, den es gibt auf der Welt. Wir haben immer eine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Und genau so ist das mit Gottes Wegen. Wir haben eine Idee, wie wir Gottes Wege umgehen können. Und wir haben gute Überlegungen, wie wir uns dann auch rausreden können, wenn man uns dabei erwischt. Aber für Gottes Wege habe ich für mich in dieser Woche, nachdem ich mir diesen Text nochmal angucke, 4 Prinzipien herausgefunden. Und ein Prinzip möchte ich voranstellen, über das will Henrik mit euch nicht diskutieren. Dieses Prinzip ist die Grundidee für mich, für das, was ich heute sagen will. Und dieses Prinzip sagt, Gott weist immer den Weg. Nicht Gott weiß einen Weg. Ja, das ist schön, das, ja, darum geht es mir nicht. Ich glaube, dass Gott uns immer sagt, wo wir hingehen sollen. Immer. Gott sagt mir ganz genau, pass mal auf, wenn du da sitzt, mein Freundchen, und gibst an, wie viele Tage du im Homeoffice warst, dann erwarte ich von dir, dass du die richtige Zahl eintippst. Da brauche ich nicht rumdiskutieren. Da ist Gott mit, geht mit mir nicht in Verhandlung, verstehst du? Und wenn Gott dich fragt, warst du treu letzte Woche, dann geht er mit dir nicht in Verhandlung. Ob du finanziell treu warst oder in sexueller Hinsicht oder in welcher, egal. Gott fragt dich, warst du treu, mein Kind? Und dann wird er dich fragen, wenn das letzte Woche nicht gelaufen ist, wie hast du es denn jetzt dann in der kommenden Woche vor? Und dann sagt er dir, wohin du gehen sollst. Und das hat er denen damals, den Israeliten, zu dieser Zeit genauso gesagt. Die sitzen da in Babylon rum und langweilen sich und jammern und reden von schönen alten Zeiten, wie toll es denn war. Wünschen sich, dass es so wird, wieder so wird, wie es nie war. Ja? Kennst du, oder? Aber Gott sagt ihnen, raus da! Seht zu, dass ihr da wegkommt. Ihr gehört hier nicht hin. Verstehst du, so wie er dir jeden Tag sagt, da wo du gerade sitzt, da gehörst du gar nicht hin. Das ist nicht der Platz, den ich für dich rausgesucht habe. Das ist nicht der Platz, wo ich deine Vorfahren schon hingeführt habe. So wie das mit den Israeliten. Er hat die rausgeführt aus Ägypten. Und ja, der hat gesagt, nee, da auch in Babylon, da habt ihr nichts zu suchen. Das da ist euer Platz. Ich will, dass ihr wieder dahin geht. Und meinen Tempel baut. Lasst uns aufhören, damit uns anzulügen gegenseitig und uns selbst anzulügen und zu glauben, naja, Gottes Wege, wie finde ich das nur raus? Ja, weil Gott hat mir letzte Woche nicht gesagt, welche Waschmaschine ich kaufen soll. Soll ich die von Bosch oder die von Miele oder das darum, ne, das wissen wir, dass es nicht darum geht. Darum geht es ja nicht. Das geht um das, was du bist. Immer nur um das, was du bist. Wir denken ja auch, und das ist der Fehler, den wir dabei machen, dass wir, wenn Gott uns einen Weg weist, dass dieser Weg uns irgendwo hinwegführt. Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gottes Wege führen immer zu mir selbst, führen immer zu dir. Wenn du Gottes Wege gehst, dann wirst du nicht irgendwann irgendwo anders sein, sondern dann wirst du bei dir ankommen. Dann wirst du bei der Person ankommen, die du wirklich bist und die du sein sollst, die Gott geschaffen hat. Du wirst nicht im fremden Land landen, im Niemandsland, sondern du wirst merken, dass du ankommst. Und deshalb lass uns aufhören, uns einzureden, dass Gott uns nicht den Weg weisen würde. Gott zeigt uns immer, wo wir hin sollen. Und du weißt das. Und du spürst das. Dreh dich nicht um. Weißt du, die Israeliten haben es ja auch nicht anders. Gott kennt die ganzen Ausreden ja. Weißt du, die waren dann da in Babylon und haben gesagt, ey, jetzt ernsthaft, was erwartet uns denn da? Und dann dieser lange Weg. Und Gott, hier hast du mich doch auch lieb. Ja, ist so. Das klappt auch in Babylon. Du kannst auch in Ägypten bleiben. Hätte auch funktioniert. Aber Gott will doch, dass du in Kanaan lebst. Im Land, wo Milch und Honig fließen. Weißt du, und deshalb habe ich auch so am Donnerstag im Hauskreis, eigentlich müssten wir doch, wenn wir zusammenkommen und uns fragen, wie war das so mit Gottes Wegen, da könnten wir uns doch gern berichten, dass das immer nicht ganz so gut funktioniert und dass uns das schwerfällt, diese Wege zu finden, diese Wege zu sehen und auf diesen Wegen zu bleiben. Aber wir müssten uns doch dann immer sagen, aber ich sehne mich so sehr danach. Ich bin so voller Sehnsucht, auf den Wegen Gottes zu gehen. Das füllt mein Herz so, diese Sehnsucht, endlich da auf diesem Weg zu sein und zu bleiben. Aber das sagen wir dann so nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennst du es nicht, sagt Gott. Also Gott sagt nicht nur, dass er den Weg weist, sondern er bahnt auch den Weg. Manchmal singen wir, bahnt einen Weg unseren Gott. Und das ist lyrisch gemeint und das hat auch so eine ganz andere Bedeutung. Das ist auch richtig so. Also da sagt ja keiner, dass wir Gott den Weg bahnen müssten. Aber manchmal verstehen wir das so. Wir glauben, wir müssten dafür sorgen, dass da ein Weg für Gott ist, wo er durchgehen kann. Eine Straße bauen für Gott. Als hätte Gott das nötig. Denn wir sind sein Werk, geschaffen zu Christus Jesus, sagt er im Epheser. Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Der Weg ist schon längst fertig. Der ist schon komplett gebaut, der Weg. Jesus hat das alles schon gemacht. Die Frage ist nur, ob wir in diesen Weg gehen wollen. Der ist gebahnt. Der ist gemacht. Den sollen wir gehen. Wir sehen ihn nur noch nicht. Fällt uns ja eh schwer, oder? Aber das ist doch das Bild, das Gott von uns hat. Gott hat doch von uns das Bild von den Menschen, die in seinen Wegen gehen. Wenn man den Text aus dem Jesaja weiterliest, da sagt Gott ja und redet darüber, wie die gerade so drauf sind und in letzter Zeit waren die Israeliten. Wenn er diesen neuen Weg weist, dann sagt er ihnen, Mensch, ja, ihr glaubt, ihr seid auf dem Weg, ihr bringt mir so tolle Opfer, aber fragt sie mal ganz im Ernst, wenn du in dein Herz schaust, ist das wirklich ein Opfer für mich? Diese teuren Öle, die du da opferst, all das, was du mir bringst, diese Anstrengungen, ne? Kennst du anstrengend für Gott? Schon mal erlebt, oder? Oh, das ist aber echt anstrengend mit Gott, so ehrlich sein und nett sein und großzügig sein. Anstrengend. Das war wie der Frosch. Anstrengend, oder? Mal auftauen, ne? Gott fragt, aber tust du das wirklich für mich? Weißt du, und dann verstehen wir nicht, dass Gott will gar nicht, dass wir gute Werke schaffen für ihn. Sondern er hat die guten Werke ja schon geschaffen, in denen wir nur noch gehen sollen. Das bedeutet, Gott fragt dich nicht, was tust du für mich? Sondern Gott fragt dich, wer willst du sein? Und das verstehen wir nicht, das hört sich so immer so blumig an, das sagen wir ja auch öfter hier mal, ne? Das letzte Mal Visionstag. Aber und dann ist das so ein toller Satz. Und dann geht uns das so in dem Moment, oh ja, toll, aber das ist alles.
Gott fragt dich nicht, was tust du für mich. Gott fragt dich nur, wer willst du sein? Weißt du, geschockt hat mich an diesem Text, und das haben wir auch so ein bisschen, sind das dann Spaß, ich habe mal locker am Donnerstag im Hauskreis, so locker sind wir drüber gegangen dann, damit uns das nicht zu sehr trifft. Ja, und wir hatten auch nicht mehr so viel Zeit, aber da steht, die Tiere des Feldes werden mich ehren. Schakale. Der Weg ist doch dazu da, Gott Ehre zu geben. Und wenn du fragst, wo sind denn Gottes Wege, wie finde ich den, dann frag doch nur, was gibt Gott Ehre? Und dann weißt du, was der Weg ist. Was ehrt ihn? Und wenn Gott eben sagt, naja, überlegt doch nicht, ne, ihr tut so, als würdet ihr was für mich tun, dabei tut ihr es ja nur für euch selbst. Dann gibt das Gott keine Ehre. Dann ist das zu meiner Ehre gedacht. Beste Beispiel ist der Zehnte, finde ich, nach wie vor. Das, was du Gott finanziell zur Verfügung stellst, das ist der Lackmustest. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist der Lackmustest. Was gibt Gott Ehre? Das, was ich bereit bin abzugeben, und das ist Schmerz. Ist es 10% von dem, was Gott dir gibt, gibst du ihm das zurück oder nicht? Ganz einfach ist die Frage. Was gibt Gott Ehre? Und dann weißt du, wo der Weg ist. Verstehst du? Und da geht es nicht darum, was tust du für Gott, weil Gott braucht dein Geld nicht. Er kann darauf scheißen, auf dein Geld. Gott fragt dich, wer willst du sein? Wer bist du? Und deshalb ist es wichtig, dass wir manchmal an diesen Punkt kommen, von dem wir gerade gesprochen haben, wie das Volk Israel, das aus Ägypten zieht, wenn sie ans Wasser kommen, dass du erstmal nicht weißt, wie geht's weiter. Dass du nämlich auch mal stehen bleibst und vielleicht auch mal zurückblickst und guckst, was mache ich da überhaupt? Ja, dich fragst, wer bin ich? Wer war ich in letzter Zeit? Und Gott sagt, schau hin. Schau dir den Weg an und dann macht Gott den Weg auf. Er wird das Meer teilen für dich, wenn du es ernst meinst. Wenn du wirklich den Weg gehen willst. Weil wir sagen ganz gern, dass Gott das Volk Israel ja durch die Wüste geführt hat, ja, indem er mit der Feuersäule und der Wolke am Tag und nachts die Feuersäule, und dann haben die gesehen, wo müssen wir lang, und das ist genau der Punkt und das ist auch richtig so. Dritter Punkt. Gott führt auf dem Weg. Gott lässt dich nicht allein. Aber das Besondere und das Schöne an den Wegen Gottes, so wie Gott hier den Weg im Jesaja beschreibt, dass er Ströme durch die Wüste, durch die Einöde führt. Das ist das Gleiche wie, ich werde das Meer für dich teilen. Gott will Großes tun in deinem Leben. Wenn du auf Gottes Weg bist, dann wird er dich führen, und zwar indem er Wunder tut. Er wird Großes tun in deinem Leben. Er wird das Meer teilen und du wirst automatisch den Weg sehen. Und vielleicht genau an der Stelle, an der du vorher nichts gesehen hast, wo du dachtest, hier ist das Ende. Wenn du auf Gottes Wegen bist, dann gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Und dann singen wir an dem Lied, und Ausweglosigkeit ist immer noch keine Option. Ja? Aber Gott hat dich gerade auf die Probe gestellt. Der hat dich nämlich gefragt, was verstehst denn du unter Ausweglosigkeit? Es ist nämlich gut, dass manchmal die Wege ausweglos sind. Das ist wichtig, weil wir suchen nämlich manchmal einen Ausweg aus der Situation. Wir würden gern um das Meer herumgehen. Wir würden gern einen Umweg oder eine Abwürzung gehen. Aber bei Gott ist tatsächlich Ausweglosigkeit keine Option. Gott möchte nicht, dass du einen Ausweg nimmst. Er möchte, dass du auf dem Weg bleibst. Er führt dich. Er sagt, das ist die Richtung. Und wenn du gerade ein Meer siehst, dann bleib auf dem Weg. Ich werde es für dich teilen. Aber geh nicht drumherum. Und wir sollten in unserem Leben auf das achten, wo Gott uns führt. Wir sollten hinschauen. Manchmal sehen wir die Feuersäule gar nicht, wie sie brennt. Ah ja, stimmt, Gott führt mich, ja. Weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe, Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken. Und dann sind wir beim vierten Punkt. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und Gott versorgt uns. Gott versorgt dich auf dem Weg. So wie er das Volk Israel versorgt hat. Jeden Tag. Er versorgt dich. Er sorgt sich um dich und versorgt dich. Aber weißt du, das ist nicht der erste Punkt, über den wir nachdenken sollten. Und das ist bei uns so drin. Wir denken, ja, wird der liebe Gott denn auch für uns sorgen? Das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist, dass Gott den Weg weist. Dass Gott uns versorgt, ist einfach nur, weißt du, dieses Add-on, das am Ende, was sowieso passiert. Und dann mag es vielleicht gerade sein, dass du dich eben so fühlst wie dieser Frosch. Dass du irgendwie gar nicht diese Versorgung, dass du aus dieser Schleife auftauen und wieder einfrieren und auftauen und wieder einfrieren, dass du aus dieser Schleife nicht rauskommst. Weißt du, wie dieser Frosch, der denkt, das nimmt kein Ende. Der weiß nichts von einem Frühling, der Frosch. Der weiß nicht, dass die Welt sich schon dreht. Das merkt er überhaupt nicht. Aber Gott hat für dich, für diesen Frosch, die ganze Welt in Bewegung gesetzt. Verstehst du? Die dreht sich schon in Richtung Frühling. Du merkst es nur noch nicht. Aber zweifle doch nicht an Gottes Versorgung. Hör auf, daran zu zweifeln, dass Gott alles dafür tun wird, dass du auf seinem Wegen bleibst. Da wird es nicht an seiner Versorgung scheitern. Das wäre doch das Letzte, was Gott will. Jetzt mal ernsthaft, kannst du dir das vorstellen? Du hast die ersten Schritte gemacht, du hast gemerkt, okay, Gott zeigt mir den Weg und dann bist du auf den Weg gegangen. Du bist unterwegs und siehst den Weg und du gehst, bleibst da, den er gebahnt hat. Alles läuft und er führt dich und dann sagt Gott, naja, gut, jetzt guck mal zu, wie du alleine fertig wirst. Das ist nicht Gott. Was sagt Jesus zu der Frau am Brunnen? Weißt du, in diesem Moment, als sie da hinschlendert, und das macht mir so, beruhigt mich so, dass ich mich immer wieder, dass ich da gar nicht jetzt sagen muss, oh, boah, das ist aber bedeutungsschwanger. Und Henrik haut mal wieder so auf die Pauke und naja, aber in dem Moment, und dann dachte, das ist mir alles zu viel. Nee, in dem Moment, weißt du, ich schlender so durch mein Leben, ich mache mal wieder alles gerade so mittelmäßig und dann sitzt wieder Jesus da und ich würde am liebsten umdrehen und würde sagen, Mensch, lass mich doch in Ruhe mit deinem Scheiß. Nein, in dem Moment kommt er zu mir und sagt, guck mal. Und denk dran, wenn du wüsstest, warum ich hier sitze, das Wasser, was ich für dich schöpfen will, sagt er zu der Frau, das ist das Wasser des ewigen Lebens. Du kannst jederzeit an diesen Brunnen kommen und immer wieder neu umdrehen. Immer wieder, jeden Mittag. Kannst du umgehen umdrehen und losgehen und mit Gott unterwegs sein. Immer wieder neu. Und das machst du einmal und hast es vergessen und hast es zweimal vergessen. Aber jedes Mal gibt dir Jesus das Wasser des Lebens. Und irgendwann, irgendwann hast du Sehnsucht danach. Dann kannst du gar nicht mehr anders. Und dann sehnst du dich nach diesem Wasser. Dann sehnst du dich danach, in diesen Moment zu kommen, wo sich erst noch das Meer teilen muss. Dann sehnst du dich nach diesem Moment, wo es auch vielleicht sich anfühlt wie eine Einöde, weil du weißt, ich bin auf dem Weg, in dem Gott mich versorgt. Ich wünsche mir für mich diese Sehnsucht nach Gottes Wegen. Ich will keine anderen Wege mehr gehen als den Sein. Und ich möchte mit dir darum beten, dass wir alle zusammen diese Sehnsucht bekommen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, wie sehr fehlt mir oft die Sehnsucht nach dir. Und dann, wenn ich dir begegne, dann merke ich, wie sehr du dich nach mir sehnst. Ja, wie sehr du dich verzehrst nach der Begegnung mit jedem Einzelnen von uns, mit jedem hier im Raum. Herr, hab Dank, dass du gerade mal wieder hier sitzt am Brunnen und uns dein Wasser geben möchtest. Herr, wir wissen, wie gut das schmeckt. Wir wissen, wie schön es ist, auf deinem Weg zu sein, uns an dir zu halten und mit dir durch dieses Leben zu gehen. Und deshalb bitte, Herr, lass uns erkennen, wo du uns den Weg weist. Hab Dank für all die Wege, die du da so bahnst und für all die Zeichen, die du uns gibst, an denen wir immer wieder erkennen, dass wir richtig sind. Und Herr, hab dann auch noch Dank für all das, was du uns schenkst und lass uns dessen genug sein. Lass uns dankbar sein, Herr. Schenk uns ein dankbares Herz, wie gut du uns versorgst auf deinem Weg. Herr, ich weiß in diesem Moment wirklich nicht, wo jeder Einzelne hier im Raum gerade steht. Ob er überhaupt Lust hat auf deine Wege oder nicht. Ob wir uns nochmal neu trauen müssten oder uns gegenseitig helfen. Herr, geh in jedes Herz. Und du bist der, der alles ändern kann. Herr, wir wollen jetzt sagen, ja, das ist dein Wasser und das ist dein Leben, was wir uns wünschen. Schenk uns das, Herr. Du weißt immer einen Weg. Und wir wollen keine Auswege mehr. Das soll keine Option mehr sein für uns. Wir wollen auf deinem Weg sein. Und du kannst das Wasser teilen, das Meer teilen, das wissen wir. Und wir wollen jetzt auch daran glauben, dass du das in unserem Leben kannst. Wir wollen dir vertrauen und auf deine Wege gehen. Amen.